Einen wunderschönen guten Morgen euch. Geht's euch gut hier in Leonberg? Ich habe mich sehr gefreut, heute Morgen hierher zu fahren. Ich mache das immer wieder gerne. Ich habe vorhin überlegt, seit wie vielen Jahren? Wahrscheinlich schon so über 10, oder? 15 bestimmt. Das erinnert mich schmerzlich daran, wie alt ich bin. Ich bin tatsächlich 48 geworden diese Woche. Letzte Woche. Das tut schon weh. Ich war vor allem jetzt, ich war in den letzten zwei Wochen bei zwei Studentengruppen eingeladen in Tübingen und in Karlsruhe. Haben das ganz toll gemacht, den Hörsaal gemietet und ihre Kommilitonen eingeladen. Und dann habe ich mich gerade in Tübingen, habe ich mich daran erinnert, das war meine erste Studentengruppe, in der ich jemals gepredigt habe. Und dann wurde mir klar, dass die ganzen Studenten, die da saßen, die waren noch nicht mal geboren, als ich da das erste Mal war. Ne? Irgendwie so. Das ist wirklich 20 Jahre her. Aber anyway, hier sind es nur 15, freue mich mega. Ich sehe, eure Gemeinde wächst und ihr braucht dringend ein neues Gebäude, oder? Ja, da wird euch Gott bestimmt was schenken. Und dann arbeitet ihr alle mit samstags und guckt, dass das auch fertig wird, ne? Amen, Markus, oder? Sehr, sehr gut. Ja, manche waren schon leicht irritiert, ob ich vom Glauben abgefallen bin, als ich das Thema für heute Morgen eingereicht habe. Ich habe gesagt, ich möchte über Lobpreis sprechen und ich bin ja der Evangelisationsfuzzi. Ne? Also ich werde hier eingeladen einmal im Jahr, so, um irgendwie über Evangelisation zu sprechen. Aber ich dachte, das kann ich mir natürlich nicht ganz nehmen lassen, weil ihr wisst ja, dass wir mit Gospel Tribe, also diejenigen von euch, die mich schon länger kennen, dass wir sehr viele Missionseinsätze machen, dass wir eine Bibelschule in Karlsruhe haben. Und tatsächlich dieser eine Einsatz, wo ich ja jedes Jahr hierher komme und sage, dieses Jahr müssen Leute mitkommen, das ist unser Mallorca-Einsatz. Und wir haben wirklich eine großartige Zeit erlebt letzten Sommer. Es waren wieder rund 350 Leute, die an den Ballermann gezogen sind, um das Evangelium zu verbreiten. Und das weitet sich wirklich aus. Jetzt wird nächste Woche ein Team nach Phuket gehen. Und dann haben sich 50 Leute nach Cancun angemeldet, die Partyzonen für die Amerikaner. Wir werden Teams haben in Lloret de Mar und dann in Dubai wieder. Also wirklich ganz großartige Sachen, die passieren. Mittlerweile haben wir 70-Jährige, die mitkommen. Gibt keine Ausrede. Ganze Familien, wir haben auch Kinderprogramm. Also es wäre wirklich toll, wenn wir hier aus Leonberg ein paar Leute im Sommer dabei hätten. Überlegt euch doch mal, ob ihr das mal anstatt einfach nur am Strand rumliegen und sich langweilen machen wollt. Ich weiß nicht, wie dein Gehirn funktioniert. Ich würde sagen, ich habe so mildes ADHS und manche würden auch sagen stark, aber was damit dazugehört, ist, dass mein Gehirn manchmal in so verschiedene Richtungen springt und sich über random Sachen Gedanken macht. Also vielleicht nicht, ob dir das auch so geht. Auf einmal ist da so eine Frage in deinem Kopf und du musst es googeln und rausfinden. Und bei mir war das so, dass ich tatsächlich vor einer Weile die Frage bei ChatGPT eingegeben habe, ob man im Sumpf wirklich versumpfen kann. Also ich weiß nicht, ob du dich auch schon mal gefragt hast. Also wenn man solche Geschichten hört, ne, irgendwie du bist im Moor oder im Sumpf. Und ich habe mich dann immer gefragt, ist es dann wirklich so, wenn man da so drinsteckt, dass man dann irgendwann komplett absäuft und einen qualvollen Tod stirbt? Hat mich einfach interessiert. Und dann habe ich ChatGPT gefragt und auch gegoogelt und so. Und dann wurde mir das erklärt, nee, man ersäuft nicht. Also das ist tatsächlich nicht so, dass du irgendwie dann ganz abtauchst, sondern du steckst dann halt irgendwann bis zum Hals drin und kommst nicht mehr raus und erfrierst. Also es ist auch nur ein milder Trost, ne? Also dass man jetzt nicht direkt unter den Sumpf gezogen wird, sondern anders stirbt. Aber das war ein interessantes Detail, man säuft nicht ganz ab. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, wir haben ja im Deutschen auch diesen Wortgebrauch versumpfen. Ja? Wer von euch ist denn schon mal richtig versumpft? Versteht ja jeder was anderes drunter. Hier melden sich schon einige. Ich weiß nicht, ob das auf einer Party war oder beim Waldspaziergang oder ich. Aber wir wissen alle, was versumpfen bedeutet. Ne? Irgendwie, du steckst im Sumpf. Und das kann ja auch irgendwie bildlich sein. Und ich habe dann auch mal gefragt, so ChatGPT nochmal, wie würde man denn versumpfen erklären? Jetzt irgendwie vielleicht kommt jemand nach Deutschland, kann unsere Sprache nicht so, der ist voll versumpft und er fragt sich, was bedeutet das? Und dann stand da drin, psychisch versumpfen. Das bedeutet alles aufschieben, mit Dauerablenkung leben und nichts mehr richtig wollen. Ja, auf nichts mehr Bock haben. Irgendwie für alles die Motivation verlieren. Der würde sagen, dass er emotional schon mal versumpft ist. Okay, super. Sozial versumpfen. Den Rückzug antreten. Nur noch oberflächliche Kontakte irgendwie pflegen. Man hat irgendwie keine Kapazität, keine Zeit, keine Kraft für mehr. Und man merkt auch irgendwie, man ist so ein bisschen dabei zu vereinsamen. Ich habe das Gefühl, der versumpft total, der sitzt nur noch zu Hause, sitzt an seiner Playstation von morgens bis nachts, hat für nichts mehr anderes Zeit, lernt nicht mehr für die Schule, ist Studium egal, Freundin egal, kommt nicht mehr zum Essen raus. Der versumpft in seinem Zimmer. Und alle Eltern sagen, Amen, ja, genau. Sozial versumpfen, ne? Aber kann man auch mit Netflix oder auf andere Art, I don't know. Und dann stand da auch noch, also hat mir ChatGPT vorgeschlagen, man kann auch moralisch und geistlich versumpfen. Dass die Werte, die man mal hatte, die nimmt man nicht mehr so ernst. Man weiß irgendwie, was richtig wäre, macht's aber nicht, tut es dauerhaft nicht mehr. Und irgendwie der ganze Alltag landet im Chaos, schlechter Schlaf, kein Rhythmus, kein Ziel. Man versumpft halt. Jetzt frage ich nochmal, wer ist von euch schon mal versumpft? Jeder, ne? Und jetzt mein Thema heute, das dürft ihr gerne mal anwerfen. Ich habe ja gesagt, ich rede über Lobpreis und über Versumpfen. Und der Titel lautet, preis dich aus dem Sumpf. Ja? Ich erkläre euch noch im Laufe dieser Botschaft, was ich damit genau meine. Ich möchte euch gerne so ein bisschen von meinem letzten Jahr erzählen. Ich habe ja gerade gesagt, versumpfen bedeutet, man geht nicht ganz unter, aber man steckt da irgendwie bis zum Hals drin und es wird einem kalt und das kann dann irgendwann auch tödlich enden, wenn auch nicht sofort. Ich würde sagen, dass das Jahr 2025, wenn man da so am Ende vom Jahr reflektiert, das war alles in allem ein gutes Jahr, würde ich so feststellen. Ich habe immer so Ende Dezember meine Reflexionstage, gucke dann mal so das Jahr nochmal an und überlege mal, was war das jetzt für ein Jahr? Und ich habe dann so am Ende vom Jahr sagen können, ganz viel, worüber ich mir im Laufe des Jahres Sorgen gemacht habe, was an mir genagt hat, wo ich nicht wusste, was die richtigen Antworten auf diese Fragen sind. Da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, Gott hat es irgendwie gut gemacht. Aber ich habe auch an mir, so Symptome des Versumpfens erkannt. Ich weiß nicht, meine Beziehung zu Gott, die ist irgendwie so sehr stark darum gedreht, was meine Bedürfnisse sind. Oh Herr, ich hätte gerne ein bisschen mehr Geld zur Verfügung. Ich würde gerne ein höheres Maß Dinge tun in meinem Leben, zu denen ich mich geschaffen fühle und die irgendwie so ganz zentral meiner Leidenschaft empfinden. Und den Pflichtanteil, gibt ja Pflicht und Kür, den würde ich gerne ein bisschen mehr minimieren. Und irgendwie, ich connecte mit den Leuten nicht und der ist mir quer gekommen und das kostet mich richtig viel Kraft. Und das sind ja alles reelle Bedürfnisse, aber ich habe gemerkt, ganz viel in meiner Wahrnehmung hat sich darum gedreht, dass mein Leben in vielen Bereichen nicht gemessen an meinen Vorstellungen so im Optimalzustand sich befunden hat. Und das wirkt sich dann irgendwie so auch allgemein ein bisschen auf deine Stimmung aus, dass das Glas eben doch eher halb leer als halb voll ist. Und ich bin eigentlich nicht so ein Mensch, der so tickt. Ich gucke eigentlich ins Leben positiv, aber das ist schon reell und ich konnte schon auch identifizieren, das und jenes ist nicht so einfach gewesen. Es ist nicht ohne Grund, dass es mir so geht, aber trotzdem, ich habe mich nicht besonders gut gefühlt. Ich habe mich ein bisschen versumpft gefühlt und mit all den Symptomen, die ich gerade auch beschrieben habe. Und ich habe bei mir in meinem Büro habe ich ein Regal, da liegen Bücher drauf, die ich irgendwann mal dachte, die sind bestimmt gut. Und die kaufe ich dann, die lege ich da ab und denke, wenn ich Zeit habe, dann lese ich die vielleicht mal. Ja? Zumindest Amazon macht ein gutes Geschäft mit mir. Und da gab es ein Buch, das liegt da schon ein paar Jahre, das habe ich irgendwann mal gehört, das soll ein richtig gutes Buch sein. Ihr seht, es ist ein paar Jahre her, weil mittlerweile gibt es das auch auf Deutsch. Auf Englisch heißt es How to Worship a King und auf Deutsch heißt es Audienz beim König. Da habe ich so in dieses Bücherregal geguckt und habe so gedacht, ja, ich glaube, das lese ich mal. Und das war ein Buch über Lobpreis. Ich habe gedacht, ja, vielleicht tut mir das ganz gut. Ich gucke da jetzt mal rein und fange mal an, da drin zu lesen. Und dieses Buch, da geht es darum, dass wir geschaffen sind, Gott anzubeten. Und es beginnt ganz am Anfang damit, uns ein Stück weit zu erklären, was als Christen unsere Identität ist. Ja? Und das haben wir eigentlich so ganz gut drauf, wenn man schon eine Weile in die Gemeinde geht. Wir wissen, wir sind Kinder Gottes, wir sind geliebt, uns ist vergeben, wir sind Erben des geistlichen Segens. Also einige von euch könnten da jetzt eine ganze Menge auflisten, was so unsere Identität ist. Aber dieses Buch, das begann damit zu erklären, dass auch Teil unserer Identität ist, vielleicht sogar unserer Primäridentität, das ist, dass wir Priester sind. Sag mal Priester. Ich bin ein Priester. Ah, so. Das sagt jetzt nicht nur Zach Nies, der das geschrieben hat, das steht sogar in der Bibel. Ich möchte euch gerne mal einen Vers zeigen. Kapitel 2. Und ich lese mal ab dem Vers 9, das soll allerdings 9 bis 10 heißen. Entschuldigung, dass mir ein Fehler passiert. Schaut mal, was Petrus hier über uns sagt. Er sagt zu der Gemeinde kollektiv, zu den Leuten, die ihm zuhören oder diesen Brief bekommen, ihr aber, ihr seid ein von Gott auserwähltes Volk. Und jetzt Achtung, da kommt es schon im zweiten Teil. Seine königlichen Priester, ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb muss man immer aufpassen, wenn in der Bibel deshalb steht, dann bezieht sich das auf das, was vorne dran kam. Das eine hat mit dem anderen was zu tun. Also weil wir ein auserwähltes Volk sind, weil wir ganz zu ihm gehören und sein Eigentum sind, deshalb sollen wir etwas tun. Jetzt musst du aufpassen, weil das betrifft tatsächlich dich, ja? Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden. Ich habe es doch noch nicht ganz verloren, meinen Evangelisationsvibe. Der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Früher wart ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr das Volk Gottes. Früher kanntet ihr Gottes Barmherzigkeit nicht, doch jetzt habt ihr sie erfahren. Für den Moment will ich, dass du einfach mal festhältst und das realisierst, dass Gott zu uns sagt, wenn er uns sieht, ja, er sieht uns als Kinder, als Söhne und Töchter und noch viel mehr, aber er sagt, deine Identität als Christ ist ein Priester. Jetzt ist Priester sein in unserer Zeit ja nicht ein besonders populäres Wort, ne? Ich glaube, wenn wir das Wort Priester hören, dann denken wir irgendwie an Missbrauchsskandal, dann denken wir vielleicht irgendwie an die katholische Kirche, wie wir sie erlebt haben und nicht lebensspendend fanden. Wir denken an Zölibat, wir denken irgendwie an Sonderlinge. Ja? Und wer von uns will schon ein Sonderling sein? Also ich glaube, die wenigsten von euch, die wachen morgens auf und sagen, ja, ich bin Priester. Guckst in den Spiegel und sagst, ich bin erfolgreicher Geschäftsmann, ich bin eine gute Lehrerin, ich bin eine Traummutter, ich bin was auch immer, ja? Ein begabter Bauherr, ein Schneider des Herrn, ja? Aber nicht ein Priester. Wir fremdeln mit dem Begriff so ein bisschen. Und es ist wichtig, dass wir diesen Begriff Priester und was er bedeutet, weil wenn wir das sind und leben sollen, dann müssen wir erstmal verstehen, was das bedeutet, dass wir den wirklich mit der Bedeutung füllen lassen, wie er biblisch auch gemeint ist. Und zwar Priester, dieser Begriff taucht nicht im Neuen Testament zum ersten Mal auf, sondern im Alten. Da gab es Priester, die Gott sich irgendwie berufen hat. Also dann habe ich in dem Buch gelesen, habe jetzt gelernt, dass ich ein Priester bin, habe dann angefangen, irgendwie so mich damit zu beschäftigen, was machen Priester eigentlich, und bin dann so ins Alte Testament und habe mal geguckt, was sind denn denen ihre Jobs gewesen, wie waren die denn unterwegs? Das Erste, was mir aufgefallen ist, die Priester, die haben Opfer gebracht. Die sind in den Tempel gegangen und haben Opfer gebracht. Also es hat etwas gekostet. Man hat ein Tier genommen, ein Lamm genommen und das hat man einfach verbrannt zur Ehre Gottes. Und der Job vom Priester war, hinzugehen und dieses Opfer zu bringen. Da hat irgendjemand ein tatsächliches Tier hergegeben, das man Gott geopfert hat. Der Rauch sollte aufsteigen und Gott Ehre bringen. Mir ist dann auch aufgefallen, so ein Priester, Gott, habe ich nie in der Bibel gelesen, dass Gott so gefragt hat, liebe Söhne Aarons, habt ihr heute Morgen Bock? Ja? Sondern als Priester war vollkommen klar, du gehst in den Tempel, du bist dran, das ist deine Aufgabe. Der Priester ist auch nicht in den Tempel gegangen, um Gott zu begegnen, sondern er ist in den Tempel gegangen, um einen Dienst an Gott zu verrichten. Die Priester waren nicht die, die gesagt haben, ja, ey, super Job und ich darf immer jeden Tag in die Gegenwart Gottes kommen und dann füllt er mich mit seiner Liebe und seiner Freude und seiner Gnade, sondern die haben gesagt, ich gehe dorthin, ob ich mich danach fühle oder nicht und ich tue meinen Dienst an Herrn. Jesus hatte auch mal was Krasses gesagt, was in unseren modernen Ohren total verrückt klingt. Der hat mal gesagt, ihr seid Sklaven. Und wenn ihr mir dient, dann sollt ihr sagen, ich habe nichts getan als meine Schuldigkeit. Ja? Und dann denken wir so, hey, ich bin doch ein Freund von Jesus und ein Kind von Jesus und jetzt bin ich ein Sklave, der irgendwie nur seine Schuldigkeit tun soll. Ja, it's part of the story. Und dann diese Priester bringen die Opfer, tun einfach treu ihren Dienst und dann sind es Leute, die mit offenen Augen durchs Land gehen und für das Land beten. Ich lese gerade Jeremia in meiner Bibellese. Alter, der hatte wirklich einen schwierigen Job. Der wird von Gott berufen als junger Mann und sagt, predige ihnen das Gericht Gottes, aber ich sage dir schon jetzt, keiner wird auf dich hören. Ja? Du kannst dein ganzes Leben lang predigen, keiner wird zuhören. Und dann übrigens wirst du mit denen in die Gefangenschaft genommen. Und weil sie wollen, dass du was Positives predigst, das aber nicht machst, sondern das, was ich dir gesagt habe, werden sie dich einsperren. Mal gucken, ob du da noch lebendig rauskommst. So, jetzt Prophetenworkshop, wer möchte Prophet werden? Ja, irgendwie. Aber Jeremia, du liest dann durch die Kapitel und du merkst, sein Herz zerbricht über dieses Volk. Es ist nicht voll, toll, jetzt muss ich mit nach Ägypten, dann noch nach Babylon. Hat sich einer schon mal überlegt, wie lange ich da unterwegs bin und das nur auf Kamelen oder wahrscheinlich noch gefangen dahinlaufen. Und eigentlich kann ich überhaupt nichts dafür, dass dieses Volk so lebt, wie es lebt. Und jetzt muss ich trotzdem bei denen bleiben. Nicht ein Wort davon. Sondern für ihn ist klar, das ist mein Dienst an diesem Volk, für es zu beten, ihn auch in der größten Not zu verkünden. Es werden auch wieder andere Zeiten kommen. Das ist das, was Priester tun. Die beten für das Land. Dann sind Priester diejenigen, die Gegenwart Gottes tragen auf ihrem Leben. Ne? Könnt ihr euch erinnern, im Alten Testament immer wieder die Momente, wenn die Bundeslade durch die Gegend getragen wurde. Da sind die Priester gekommen, haben die Bundeslade genommen und sind von A nach B gezogen. Manchmal, wenn sie es falsch gemacht haben, ist auch einfach einer mal tot umgefallen. Das war eine heilige Sache. Und das war die Rolle der Priester. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist, als ich mir diese Dinge so überlegt habe? Opfer bringen, unabhängig von meinen Gefühlen, einfach Gott dienen, unnützer Sklave sein, fürs Land beten, selbst sogar die Konsequenzen mitleben müssen, wenn die Menschen um dich herum nicht an Gott festhalten. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Bei all diesen Punkten geht es nicht um mich. Es geht nicht um meine Befindlichkeit. Es geht nicht um meine Stimmung. Es geht noch nicht mal um meine Nöte, obwohl die Gott nicht egal sind. Sondern es ist alles irgendwie so Gott ausgerichtet. Und ich glaube, als ich dann da so drüber nachgedacht habe, als ich das gelesen habe und das mir so auch ins Bewusstsein gerufen habe, dass meine Identität ein Priester ist und einen Dienst an Gott zu tun, da habe ich gemerkt, dass ganz viele von den schlechten Gefühlen, die ich habe, eigentlich darin begründet liegen, dass in meinem Gebetsleben und in meiner Theologie und in meinem ganzen Denken und der ganzen Art, wie ich ausgerichtet bin, es unglaublich viel um mich geht und ziemlich wenig um Gott dabei. Und das, was mich emotional versumpfen lässt, ist, dass ich diese Perspektive festklammer. Gott muss irgendwas für mich tun und es geht so wenig darum, wozu ich eigentlich gerufen bin und welchen Dienst ich an Gott verrichten soll. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ich habe es mal so mit diesem Bild versucht zum Ausdruck zu bringen. Ihr wisst ja, im Mittelalter wurde heiß diskutiert, ne? Ob die Erde sich um die Sonne dreht oder die Sonne um die Erde. Und die Kirche hat ja ganz lang daran festgehalten, dass sie gesagt haben, nee, die Erde ist das Zentrum und die Sonne dreht sich um die Erde. Und als dann Menschen angefangen haben zu sagen, maybe it's differently, vielleicht ist es andersrum, dass die Erde sich um die Sonne dreht, da wollten die das überhaupt nicht wahrhaben. Aus welchem Grund auch immer. Und ich möchte dich das einfach mal fragen, jetzt einfach einen Moment pausieren in allem, was ich bis jetzt schon gesagt habe. Wenn du mal ganz ehrlich bist, wenn du an Gott denkst und die Beziehung, die du mit ihm hast, dreht sich die Erde um die Sonne oder die Sonne um die Erde? Wenn du mal reflektierst, wofür du betest, was deine Gedanken erfüllt, was deine Gespräche erfüllen, wenn du mit Leuten darüber redest, geht es da um ihn, um seine Größe, ist er das Zentrum und meine Gefühle, meine Befindlichkeiten, meine Bedürfnisse sind dem erstmal untergeordnet? Oder lebst du eigentlich bewusst oder unbewusst so ein Leben, wo Gott sich eigentlich um dich drehen soll? Wo Gott wie so eine Art Diener ist, der in seiner Allmacht bitte alle deine Bedürfnisse, Nöte, Sehnsüchte, Wünsche und Unzulänglichkeiten im Leben ausfüllt. Dreht sich die Erde um die Sonne oder die Sonne um die Erde? Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so auf mein letztes Jahr zurückschaue, ganz oft war das falsch rum. Jetzt sagt der eine oder andere bestimmt, aber das ist doch das Evangelium, dass Gott kommt, um uns zu erlösen, seine Liebe zu schenken, uns zu befreien und so. Würde ich sagen, absolut ja. Stell dir das Ganze mal mit einer Pendelbewegung vor. Also hier auf dieser Seite ist Gott, ist ein Gott, der dich liebt, der dich befreien will, der vergeben will, sich um deine Bedürfnisse kümmern und dem es wichtig ist, dass es dir gut geht und du gesegnet bist. Das ist diese Seite. Und hier drüben ist die Seite, wo es darum geht, deine Gefühle sind egal, du bist ein Sklave, Gott ist groß, ihn gilt es anzubeten, in seinem Dienst zu stehen und was du den ganzen Tag so willst, brauchst und möchtest, ist nicht so wichtig. Und das, wofür ich nicht plädiere, ist, dass wir jetzt sagen, vergesst die Seite, komm hier alle rüber, hier ist das Richtige und das Wahre und das Einzige. Das wäre falsch, weil diese Seite gibt es, so ist Gott. Aber ich habe das Gefühl, dass hier im Westen, bei uns, auch in meinem Leben, das Pendel ganz, ganz, ganz massiv in diese Richtung ausschlägt und dass es uns allen gut tun würde, nicht zu sagen, das hier ist nicht wichtig, aber zu sagen, uns allen würde es gut tun, wenn in unserer ganzen Wahrnehmung, wie wir Gott verstehen und wie wir ihm dienen, das Pendel sehr mehr vielleicht wieder in diese Richtung kommen würde. Es geht nicht um ein Entweder-Oder, sondern es geht darum, wo wir uns befinden und wo unser ganzer Zugang zu Gott vielleicht auch eine Korrektur braucht. Zu deinem eigenen Besten. Und da kannst du ja einfach mal drüber nachdenken, in der Art, wie du über Gott nachdenkst. Wo stehst du? Bedürfnisse Gottes Ehre. Ich habe diese Woche da so irgendwie drüber nachgedacht und ich habe mich so überlegt, wie ist Gott? Wie reagiert er auf uns? Wer von euch benutzt regelmäßig ChatGPT? Mache ich auch. Und als ich ChatGPT angefangen habe zu benutzen, da habe ich mich erstmal richtig gut gefühlt. Weil ChatGPT lobt dich bei allem, was du tust. Ist euch schon mal aufgefallen? Du stellst eine Frage und so, das ist eine wunderbare Frage. Das zeigt, dass du dir stark und sehr über das Leben Gedanken machst. Hier möchte ich dir ein paar Lösungen anbieten und denkst so, ja, das ist aber nett. Da kannst du ja noch eine nette Stimme einstellen, ne? Je nachdem, wie du das magst, wie du die Stimme gerne hättest. Und jedes Mal, wenn du die dümmste Frage stellst, wirst du erstmal gelobt. Da habe ich gedacht, also ich verstehe schon, warum Leute keine Partnerschaften mehr anfangen und sich einen AI-Partner suchen. Das ist doch Hammer, stell dir mal vor, jedes Mal, wenn du zu deinem Mann kommst mit irgendeinem Vorschlag, ja, so dumm er auch sein mag, und er sagt einfach, Schatzi, das ist eine wunderbare Idee. Da lohnt es sich wirklich drüber nachzudenken. Das müssten wir mal tun. Vielleicht könnten wir auch in Erwägung ziehen. Das wäre so die mildeste Form von Kritik. Da kann man sich schon dran gewöhnen, oder? Das ist schon Hammer irgendwie so. Oder deine Kinder, Papa, deine Weisheit hat keine Grenzen. Danke für diesen wunderbaren Gedankenanstoß. Aber das läuft so bei ChatGPT. Und mich hat es aber irgendwann so genervt, dass ich es abgestellt habe. Ich habe gesagt, ChatGPT, sag mir nicht mehr, dass meine Ideen gut sind. Sag mir nicht mehr, wie toll du findest, was ich denke. Das kann man einstellen. Weil das kostet ja einen Haufen Zeit. Ne? Jedes Mal dieses Gesülze, bevor du eine Antwort kriegst. Und jetzt, ich habe gesagt, bitte antworte kurz, on the point und gib mir die Lösung. Und jetzt kriege ich jedes Mal gesagt, Gernot, hier ist meine Antwort. Kurz, on the point. Und es ist halt eine dumme Maschine. Aber ich, Ich habe wirklich so das Gefühl, dass das AI uns so prägt, dass wir das auch auf Gott so ein Stück weit projizieren. Ne? Dass Gott eben so da ist, wie so eine Maschine, die sagt, ja, ich sehe deine Sehnsucht. Selbstverständlich stehe ich zur Stelle, um sie zu erfüllen. Es ist so ein Automatismus des uns. Aber Gott ist keine Maschine. Gott ist auch nicht nur eine Idee, auf die wir unsere Bedürfnisse projizieren. Er ist eine Person. Er handelt auf die eine oder die andere Seite. Und wisst ihr, was ich in der Bibel sehe? Wenn Menschen mit Zerbrochenheit, aufrichtiger Zerbrochenheit zu Gott kommen, dann ist Gott gnädig, dann ist er barmherzig. Der hebt dich auf, der stellt dich auf die Füße und er macht es 1000 Mal am Tag, wenn du es brauchst. Gott hat großes Mitleid mit Zerbrochenheit. Ich will, wenn ich das hier so witzig darstelle heute, nicht, dass du das polemisch verstehst, im Sinne von, hey, du weißt gar nicht, was in meinem Leben gerade passiert, mir sind die Wogen über dem Kopf und ich weiß nicht, wie damit umgehen und jetzt sagt er einfach, ey, nimm dich mal nicht so wichtig, sag ich nicht. Gott reagiert mit Mitleid auf Zerbrochenheit. Aber Gott hat null Verständnis für Gejammer. Ey, jetzt mal ehrlich, guck mal in der Bibel, was passiert, wenn die Leute jammern. Rotte Korach, sagt euch das was? Die kommen und beschweren sich. Auf einmal geht der Boden auf und die sind weg. Was hat Israel 40 Jahre in der Wüste gekostet? Im Schlüsselmoment das Rumgejammer, die sind viel zu groß und stark. Kaleb und Josua haben nicht die Augen davor verschlossen, dass die groß und stark sind, aber sie haben gesagt, mit Gott kriegen wir das doch hin. Was hat dazu geführt, dass die Schlangen kommen? Ja, die das Volk gebissen haben mitten in der Wüste. Dieses Gejammer, wären wir doch in Ägypten geblieben. Zeig mir mal eine Stelle in der Bibel, wo Gott auf Gejammer reagiert und sagt, jetzt hast du lang genug gejammert, also gut, dann mache ich es halt. Das geht uns doch mit unseren eigenen Kindern so. Wenn deine Kinder kommen und rumnölen, da hast du doch keinen Bock, denen das zu geben, was sie wollen, oder? Bei mir löst es gerade das Gegenteil aus. Wahrscheinlich bin ich wie Gott. Jungs, wirklich, ihr müsst es lernen. Ihr müsst checken, wie eure Eltern funktionieren. Vor allem, wenn du wirklich was willst und die Chancen schlecht stehen, du musst es strategisch angehen. Wenn du immer nur in der gleichen Art und Weise das machst, ich will es, aber ich will es aber gar nicht sagen. Das löst nur aus, bleib mir weg. Und dann denken Eltern auch, jetzt kann ich dir es erst recht nicht geben, weil sonst belohne ich dieses Verhalten. Check das. Kurz sammeln, in sich gehen, anderen Ansatz wählen. Viel erfolgreicher. Es war umsonst. Gott reagiert nicht auf Gejammer. Im Gegenteil, es nervt ihn. Gott reagiert auf Glauben. Ja? Er hat Mitleid mit Zerbrochenheit. Jammern nervt ihn. Und er reagiert auf Glauben. Und Glauben ist ein Ausdruck dessen davon, dass wir Gott so beschreiben und wahrnehmen und uns am Herzen groß machen, wie er wirklich und tatsächlich ist. Seid ihr noch da? Ich habe hier so einen Satz aufgeschrieben und komme gleich noch zum zweiten Teil von meiner Geschichte. Hier. So wie ich Gott kennengelernt habe, ist es so, wenn wir durch schwere Zeiten gehen und deswegen auch diese schlechten Gefühle, die wir haben und das um uns selbst drehen, ein Stück weit verständlich ist. Ich habe ihn so erlebt, dass er manchmal in seiner Gnade und seiner Güte wirklich auch Dinge verändert. Und da bin ich super dankbar dafür. Du betest für Gesundheit, du betest für eine veränderte Situation am Job, du betest, dass du einen gewissen Bereich in deinem Leben in den Griff kriegst, du betest für eine bessere Ehe, du betest für was auch immer dich bedrückt. Und manchmal handelt Gott und das ist mega. Ja, und dafür sollten wir ihn preisen, dafür sollten wir dankbar sein und so ist unser Gott. Aber manchmal reicht es schon, dass Gott gar nicht die Situation verändert, sondern dass er unsere Wahrnehmung verändert, unsere Sicht auf die Sache. Und wisst ihr, ich habe mir in dieser Zeit jetzt über diesen Jahreswechsel und über die letzten Monate habe ich ein bisschen in die Geschichte mit reingenommen, als ich dann dieses Buch auch gelesen habe und gesagt habe, okay, Jesus, ich will das für mich annehmen, dass ich ein Priester bin und ein Priester einfach eine grundlegende andere Ausrichtung aufs Leben hat. Ich habe wirklich angefangen, das umzusetzen. Und ich habe das fast ein bisschen technisch gemacht. Ich habe gesagt, ich möchte meinen Tag damit anfangen, dass ich nicht nur Bibel lese oder irgendwie mit dir spreche, sondern ich will dich preisen. Ich mache eine CD an Und ich preise dich und ich suche mir auch bewusst Lieder, die deine Größe groß beschreiben und nicht die über meine Sehnsüchte sprechen. Hier übrigens einfach in einem Nebensatz mal. Ich glaube, dass die Lieder, die wir Sonntag für Sonntag singen, viel stärker unsere Theologie, unsere Vorstellung von Gott prägen als die Predigten hier vorne. Viel stärker. Und wenn du dann mal schaust, die Lieder, die mir so landläufig gesungen werden, ich weiß nicht, ob das hier in der Gemeinde ist, also in jeder Gemeinde ist in Deutschland, kann sein, dass das bei euch ganz anders ist, aber wie viel diese Lieder ich meiner mich drin haben. Ich such dich, ich will dich, ich brauch dich, ich kuschel mit dir, Jesus, ich bin zerbrochen, ich weiß nicht wohin. Und wie viel es in den Liedern darum geht, du bist groß, du bist stark, du bist ewig, du kannst alles. Ich würde sagen, auch da ist echt eine Schieflage in unserer Worship-Theology, in unserer Lobpreistheologie. Und ich habe das einfach angefangen zu sagen, okay, ich fange an, Gott zu preisen. Und wenn ich morgens aufstehe, dann geht es nicht darum, wie es mir geht, sondern ich sage, danke, dass ich, Herr, heute in deinen Dienst gestellt bin. Danke, dass ich dir dienen darf. Danke, dass du lebendig bist, ob es mir gut geht oder nicht. Danke, dass du der Herr über die Situation bist. Danke, dass du alles verändern kannst. Danke, dass du groß bist und wirklich mich ausrichten auf ihn. Und ich muss sagen, das, was ich hier in dem Satz formuliert habe, das habe ich angefangen zu erleben. Ich würde sagen, in den letzten 2-3 Monaten hat sich nicht groß in meinen Lebensumständen, in denen ich mir Veränderung wünsche, etwas verändert. Aber dieses reine Ausrichten auf Gott und auf seine Größe und das zum Ausdruck zu bringen und das auch aus meinem Mund kommen zu lassen, zu benennen, wofür ich dankbar bin, auch wenn ein anderes Problem groß werden will, das hat etwas mit mir gemacht. Und etwas Positives. Und ich würde tatsächlich behaupten, es geht dabei nicht darum, dass das jetzt die neue Strategie ist, dass du dich besser fühlst, sondern Gott zu preisen ist das, wofür du geschaffen bist. Und all diese Dinge, mehr Freude, mehr Freiheit, mehr Leichtigkeit, weniger kompliziert sein, das ist eine Begleiterscheinung. Ich habe euch ja gesagt, dass ich 48 bin und das ist so das Alter, in dem man anfängt, so Zeug zu schlucken. Ja, kennt ihr das? Gibt es beim Edeka Doppelherz. Ey, Alter, ich weiß wirklich noch, als ich 10 war und Fernsehen geguckt habe und dann kam immer so 66 Jahre, da fängt das Leben an. Und da war da irgendwie so ein Rentner, ja, irgendwie so, ich dachte, sieht scheintot aus. Und die lachen dabei fröhlich und nehmen Doppelherz und mit 66 geht's los. Das war Lichtjahre entfernt, ja. Und Alter, jetzt laufe ich durch den Edeka und denke so, ja, komm, ein paar Vitamine könnten gut tun, Doppelherz. Jetzt schlucke ich das auch, ne? Ja, das ist irgendwie so, wenn du älter wirst, du brauchst irgendwie so Ergänzungsstoffe. Und ich würde sagen, wirklich Lobpreis, Gott anzubeten, ihm zu sagen, wer er ist, einfach zu sagen, hier bin ich dein Knecht und ich preise deinen Namen. Und der Rest ist gerade mal nicht so wichtig. Ich schwöre dir, das ist wie Vitamine für dein geistliches Immunsystem. Und ich habe mir sagen lassen, es reicht nicht, dass man eins von denen mal frisst in der Woche. Ja, das macht nicht den Unterschied. Das ist auch jetzt nicht wie Zaubertrank bei Asterix. Ne? Du nimmst es rein und so. Und dann kannst du irgendwie Bäume ausreißen. Es geht darum, dass man das regelmäßig nimmt. Ja, und du merkst auch nicht immer den Effekt sofort. Aber irgendwann dann nach einem Monat merkst du, ah, irgendwie okay. Vielleicht ist es auch nur ein, weiß ich nicht. Aber du merkst bei dem jetzt. Aber du merkst irgendwie, das macht was mit mir. Und so habe ich es auch festgestellt. Wirklich diesen Lebensstil so anzugehen, das hat was mit mir gemacht und ich merke es daran, meine Liebe zu Jesus ist natürlicher. Mein Interesse an Menschen ist aufrichtiger. Die Frage, ob ich jetzt gerade im Zentrum dessen bin, was mir Spaß macht, ist auf einmal nicht mehr so wichtig. Ich bin großzügiger mit meinem Geld, weil in meinem Herzen eine größere Weite ist. Ich kann Schwierigkeiten und Probleme gelassener ansehen. Und es hat was damit zu tun, dass ich geistliches Vitamin C nehme. Versuch, einen Lebensstil zu leben, wo ich wirklich vor Gott stehe und ihn preise. Ich habe noch einen letzten Gedanken für euch. Und dann möchte ich schließen heute. Das ist der Psalm 22, Vers 3, der heute schon ein paar Mal genannt wurde. Steht im Psalm 22 und schaut mal auf diese Formulierung, da steht, Doch du bist heilig. Du, Gott, wohnst im Lobpreis deines Volkes. Wir sehen uns ja nach Gottes Gegenwart. Wir sehen uns nach seiner Nähe. Und das tue ich auch. Seine Liebe, seine Freiheit, sein Wesen, das uns verändert, das uns zu ihm zieht. Danach sehen wir uns. Und wenn du dich jetzt fragst, was muss ich tun, dass Gott mir nahe ist, dann ist hier ein Megatipp, da steht, wenn du Gott Lob bringst, an einer Stelle sogar, steht sogar, wenn du ihm Lob opferst, dann bahnst du ihm einen Weg. Lob opfern bedeutet, meine Gefühle sagen mir das nicht, meine Lebensumstände spiegeln das gerade nicht wider, aber ich preise ihn trotzdem. Ja, wenn ich ihm Lob opfer, bahne ich Gott einen Weg. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Also irgendwie scheint es so zu sein, preis ihn und Gott nimmt Wohnung. Jetzt ist ganz interessant, wenn du andere Bibelübersetzungen nimmst, sowohl im Englischen als auch im Deutschen, dann wird das oft übersetzt mit Gott thront im Lobpreis seines Volkes. He inhabits his praises as a great king. Ja, als großer König thront er im Lobpreis seines Volkes. Es ist wie so, wenn Gott sagt, wenn ich Lobpreis höre aus deinem Herzen, dann ist etwas, da will ich mich hinsetzen. Da will ich es mir bequem machen. Da möchte ich sein, da möchte ich wohnen. Und das finde ich irgendwie mega, dass Gott so ist. Und jetzt habe ich mich aber gefragt, wie das bei dir und bei mir ist. Wie fett ist denn der Thron, den du Gott bereitest? Also wenn dein Lobpreis, deine Ausrichtung deines Herzens, das ist wirklich vor Gott zu stehen und sagen, das ist mein Dienst als Priester, dich anzubeten. Wenn das so wie einen Thron bereiten für Gott ist, so ein Ort, wo er hocken kann und wohnen kann, wie groß ist das? Ich glaube, wenn dein Lobpreis fast abschnappt, ja, dann ist es bestensfalls wie dieser Stuhl, den ich heute Morgen bei uns im Kindergottesdienst entwendet habe. Ich hoffe jetzt nicht, dass irgendein Kind nicht sitzen kann heute Morgen. Naja, wenn ich so angucke, ne, irgendwie auch das letzte Jahr, wie mein Lobpreis aussah, dann ist so viel, Gott, bitte tu und bitte mach, und so wenig, Gott, du bist einfach würdig. Und dann ist der Thron einfach auch ziemlich klein, auf dem Gott Platz nehmen kann. Also ich würde ihm gerne so einen fetten Thron bereiten in meinem Leben, dass er auch richtig Platz nehmen kann und man seine Gegenwart dann auch wirklich wahrnimmt und spürt. Und dann habe ich auch überlegt, ey, habt ihr das gesehen, Davos, jetzt das Wirtschaftsforum, als die ganzen Mächtigen der Welt gekommen sind? Und dann kam ja Donald Trump, ne? Ich will jetzt nicht über Politik reden, aber der hat einfach 1,5 Stunden eine Rede hingelegt. Ne? Es hat nicht gejuckt, ob das jetzt 20 Minuten Redezeit waren oder 1,5 Stunden. Ich lasse das mal komplett unkommentiert. Aber habt ihr gesehen, wie die alle da saßen? Da hat keiner ein Wort gesagt. Ja, weil mit dem mächtigsten Mann der Welt möchtest du dir nicht verscherzen. Egal, ob du die Rede gut findest oder nicht findest, ob du denkst, hätte man auch in 10 Minuten sagen können, alles egal. Ja, aber wie sorgen wir dafür, dass der glücklich ist? Und die machen alles. Ehrenplatz, Ehrung auf der Bühne, Schleimspur bis zum Podium. Und so geht man irgendwie mit dem mächtigsten Mann der Welt um. Und jetzt stell dir mal vor, wenn echt unser Lobpreis so ist, wie er oft ist, und wir bereiten Gott im besten Fall so einen kleinen Hocker. Also Jesus ist ja viel höflicher als Donald Trump. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Jesus bei dir und bei mir manchmal nachfragt, ist es jetzt dein Ernst? Soll ich da drauf Platz nehmen? Und dann ist er ja demütig genug, dass er sagt, okay, muss aber aufpassen, dass das Ding nicht zusammenbricht, ne, sobald ich drauf Platz nehme. Ich glaube, so wie Jesus ist, vielleicht macht er es sogar. Aber irgendwie denkt man doch dann, wenn man das von außen sieht, du kannst doch nicht den König des Universums hier draufsetzen. Geht doch nicht. Da würden alle sagen, findet was Gescheites, was Besseres. Das geht nicht. Und ich glaube, ich möchte dich fragen, ob du bereit bist, mal ehrlich in den Spiegel zu gucken und zu fragen, lebe ich als Priester oder nur als Dienstleistungsempfänger? Ist mein Gott so wie ChatGPT, der sich um meine Bedürfnisse dreht und mich lobt bei jedem Anlass? Oder darf der in mein Leben reinsprechen? Und realisiere ich, dass Gott ein Wesen ist mit einem Charakter und dieser Charakter mag jammern nicht und deswegen sollte ich vielleicht darauf achten, wie in meinem Leben Aussprüche des Glaubens das Jammern ablösen. Wenn du dir überlegst, dass er thront in deinem Lobpreis, seine Gegenwart kommt, wie groß ist der Thron, den ich ihm bereite? Und dann möchte ich dir zusprechen heute, und damit möchte ich einfach auch schließen, du solltest Gott nicht preisen als Strategie, damit du dich besser fühlst. Aber ich werde dir sagen, wenn du das anfängst, das ist wie Vitamin C für dein Immunsystem. Du wirst merken, wie du anfängst, die Welt um dich herum, dein eigenes Leben anders wahrzunehmen. Du wirst glücklicher, zufriedener, gesünder, erfüllter, dienstbereiter durchs Leben gehen. Nicht, weil Gott groß was verändert hat, sondern weil dein ganzer Zugang zu ihm sich verändert. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Ich habe heute Morgen echt gebetet. Ich habe gesagt, Jesus, ich wünsche mir, dass diese Botschaft irgendjemand hilft. Und lass mich den Satz noch sagen, dann höre ich wirklich auf, ich verspreche es. Es gab so eine Zeit, wo ich auf die Bibelschule gekommen bin und ich hatte so ein Problem. Ich hatte ganz große Angst, dass ich die Sünde gegen den Heiligen Geist getan habe. Das ist ja die eine Sünde, wo in der Bibel steht, dass die nicht vergeben werden kann. Und ich bin zu allen möglichen Leuten hingerannt. Ich war damals vielleicht so 18, 19 und habe gesagt, oh, ich habe so Angst und kannst du mir mal helfen? Und die Leute haben dann immer mich ermutigt, haben mir was zugesprochen, warum das nicht ist und warum das nicht war und warum ich mir keine Sorgen machen soll und so. Und ich immer so, ja, danke, 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 nur um zum Nächsten zu rennen und zu fragen, denkst du, ich habe die Sünde gegen den Heiligen Geist gemacht. Und das hat mich wirklich umgetrieben. Ich kann mich erinnern, ich war sogar auf einem Missionseinsatz, wo wir Sachen gemacht haben für Gott und ich habe den Gedanken nicht losgekriegt. Dann kam ich auf die Bibelschule und dann bin ich, so mein erster Akt dort war, mir so jemanden zu suchen von den Leitern und ihm meine Litanei nochmal zu präsentieren, warum ich so Angst habe. Und dann hat er mir auch wieder 2, 3 gute Antworten gegeben und dann habe ich gesagt, aber und aber und aber. Und irgendwann guckt er mich an und er sagt, sag mal Gernot, bist du eigentlich hier, damit ich dir helfe oder um mit mir rumzudiskutieren? Und ich so, ich habe fast Schnappatmung gekriegt, ne? Und ich habe dann so, war sehr demütig, ich habe nichts gesagt. Aber ich bin raus aus diesem Büro und ich habe gedacht, was fällt dem ein? Ja, ich sehe ja nicht, wie sehr ich leide und wie schlecht es mir geht und überhaupt und dass ich so verzweifelt bin. Wie kann der sowas zu mir sagen? Ich war empört. Und dann am nächsten Tag kam er zu mir und hat sich entschuldigt und gesagt, ja, gerne, und ich wollte jetzt nicht so hart sein oder so, aber ich hatte in dem Moment einfach den Eindruck, das zu sagen. Und ich möchte euch eine Sache sagen. Diese Ansage, das ist das, was mich frei gemacht hat. Der hat gesagt, gerne, bist du hier, um mit mir rumzudiskutieren oder damit ich dir helfe? Nimm doch das jetzt, was ich dir sage, einfach mal an. Und das war die Medizin, die mich in dem Punkt frei gemacht hat. Und wenn du diese Botschaft heute so ein bisschen hart empfindest, ja, aber was ist mit mir? Erlaub doch mal, dass ich das in dein Leben reinsprechen darf. Setz es doch mal einfach um, ohne in deinem Kopf und am besten noch mit anderen es tot zu reden. Mach's doch einfach mal und dann sprechen wir uns in einem Jahr. Okay? Amen.